Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Geschichte der Abderiten. 10. Kapitel. Demokritus zieht sich aufs Land zurück und wird von den Abderiten fleißig besucht. Allerlei Raritäten und eine Unterredung vom Schlaraffenlande der Sittenlehrer. Demokritus hatte sich, da er in sein Vaterland zurückkam, mit dem Gedanken geschmeichelt, dass er demselben mittels alles dessen, um was sich sein Verstand und sein Herz indessen gebessert hatte, nützlich werden könnte. Er hatte sich nicht vorgestellt, dass es mit den abderitischen Köpfen so gar übel stünde, als er es nun wirklich befand. Aber da er sich einige Zeit unter ihnen aufgehalten, sah er augenscheinlich, dass es ein eitles Unternehmen gewesen wäre, sie verbessern zu wollen. Alles war bei ihnen so verschoben, dass man nicht wusste, wo die Verbesserungen anfangen sollte. Jeder ihrer Missbräuche hing an 20 anderen. Es war unmöglich, einen davon abzustellen, ohne den ganzen Staat umzuschaffen. Eine gute Seuche, dachte er, welche das ganze Völkchen bis auf etliche Dutzend Kinder, die gerade groß genug wären, um der Ammen entbehren zu können, von der Erde vertilgte, wäre das einzige Mittel, das der Stadt Abdera helfen könnte, den Abderiten ist nämlich nicht zu helfen. Er beschloss also, sich mit guter Art von ihnen zurückzuziehen und ging ein kleines Gut zu bewohnen, das er in der Gegend von Abdera besaß und mit dessen Benutzung und Verschönerung er die Stunden beschäftigte, die ihm sein Lieblingsstudium, die Erforschung der Naturwirkungen, übrig ließ. Aber zum Unglück für ihn lag dieses Landgut zu nah an Abdera. Denn weil die Lage desselben ungemein schön und der Weg dahin einer der angenehmsten Spaziergänge war, so sah er sich alle Tage Gottes von einem Schwarm von Abderiten und Abderitinnen, lauter Vettern und Basen heimgesucht, welche das schöne Wetter und den angenehmen Spaziergang zum Vorwande nahmen, ihn in seiner glücklichen Einsamkeit zu stören. Wiewohl Demokritus den Abderiten wenigstens ebenso wenig gefiel als sie ihm, so war doch die Wirkung davon sehr verschieden. Er floh sie, weil sie ihm Langeweile machten, und sie suchten ihn, weil sie sich die Zeit dadurch vertrieben. Er wusste die seinige anzuwenden, sie hingegen hatten nichts Besseres zu tun. »Wir kommen, Ihnen in Ihrer Einsamkeit die Zeit kürzen zu helfen«, sagten die Abderiten. »Ich pflege in meiner eigenen Gesellschaft sehr kurze Zeit zu haben«, sagte Demokritus. »Aber wie ist es möglich, dass man immer so allein sein kann?«, rief die schöne Pythia. »Ich würde vor Langeweile vergehen, wenn ich einen einzigen Tag leben sollte, ohne Leute zu sehen.« »Sie versprachen sich, von Leuten gesehen zu werden, meinen Sie«, sagt Demokritus. »Aber wie denken Sie denn, dass Demokritus Langeweile hat? Sein ganzes Haus ist mit Seltenheiten angefüllt. Mit Ihrer Erlaubnis, Demokritus, lassen Sie uns doch all die schönen Sachen sehen, die Sie auf Ihrer Reise gesammelt haben.« Nun ging das Leiden des armen Einsiedlers erst recht an. Er hatte in der Tat eine schöne Sammlung von Naturalien aus allen Reichen der Natur. Ausgestopfte Tiere, Vögel, Fische, Schmetterlinge, Muscheln, Versteinerungen, Erze und so weiter. Alles war den Abderiten neu. Alles erregte ihr Erstaunen. Der gute Naturforscher wurde in einer Minute mit so viel Fragen übertäubt, dass er, wie die Fama, aus lauter Ohren und Zungen hätte zusammengesetzt sein müssen, um auf alles antworten zu können.
»Erklären Sie uns doch, was dieses ist, wie es heißt, woher es ist, wie es zugeht, warum ist es so?«
Demokritus erklärte, so gut er konnte und wusste.
Aber den Abderiten wurde nichts klärer dadurch. Es war ihnen vielmehr, als begriffen sie immer weniger von der Sache, je mehr er sie erklärte. Seine Schuld war es nicht. Ach, wunderbar, unbegreiflich, sehr wunderbar war ihr ewiger Gegenklang. So natürlich als etwas in der Welt, erwiderte Demokritus ganz kaltsinnig. Ach, Sie sind gar zu bescheiden, Demokritus. Oder vermutlich wollen Sie nur, dass man Ihnen desto mehr Komplimente über Ihren guten Geschmack und über Ihre großen Reisen machen soll? Setzen Sie sich deswegen nicht in Unkosten, meine Herren. Ich nehme alles für empfangen an. Aber es mag doch eine angenehme Sache sein, so tief in die Welt hineinzureisen, sagte ein Abderit. Und ich dächte gerade das Gegenteil, sprach ein anderer. Nehmen Sie all die Gefahren und Beschwerlichkeiten, denen man täglich ausgesetzt ist, die schlimmen Straßen, die schlechten Gasthöfe, die Sandbänke, die Schiffbrüche, die wilden Tiere, Krokodile, Einhörner, Greifen und geflügelten Löwen, von denen es in der Barbarei alles nur so wimmelt. Und dann, was hat man am Ende davon? Fiel ein Matador von Abdera ein. Wenn man gesehen hat, wie groß die Welt ist, ich dächte, das Stück, das ich selber davon besitze, käme mir dann so klein vor, dass ich keine Freude mehr daran haben könnte. Aber rechnen Sie für nichts, so viele Menschen zu sehen, erwiderte der Erste. Was kann man denn schon sehen? Menschen, die konnte man zu Hause sehen. Das ist allenthalben wie bei uns.
Ei, hier ist gar ein Vogel ohne Füße,
rief ein junges Frauenzimmer. Ohne Füße und der ganze Vogel und eine einzige Feder. Das ist erstaunlich, sprach eine andere. Begreifen Sie das? Ich bitte Sie, Demokritus, ich bitte Sie, erklären Sie uns, wie er gehen kann, da er keine Füße hat. Und wie ist denn mit der einzigen Feder? Ach, was ich am liebsten sehen möchte, sagte eine von den Basen, das wäre ein lebendiger Sphinx. Sie müssen deren wohl viele in Ägypten gefunden haben. Aber ist's möglich? Ich bitte Sie, dass die Weiber und Töchter der Gymnosophisten in Indien, wie man so sagt, Sie verstehen mich doch, was ich fragen will? Nicht ich, Frau Salabanda. Ach, oh, Sie verstehen mich gewiss. Sie sind ja in Indien gewesen. Sie haben die Weiber der Gymnosophisten gesehen. Oh ja? Und Sie können mir glauben, dass die Weiber der Gymnosophisten weder mehr noch weniger Weiber sind als die Weiber der Abderiten.
Sie erweisen uns zu viel Ehre. Aber dies ist nicht, was ich wissen wollte. Ich frage, ob es wahr ist, dass Sie...
Und hier hielt Frau Salabanda eine Hand vor ihren Busen und die andere kurz, sie setzte sich die Attitüde der medizinischen Venus von dem Philosophen begreiflich zu machen, was sie wissen wollte.
Nun verstehen Sie mich doch, fragte sie.
Ja, Madame, die Natur ist nicht karger gegen Sie gewesen als gegen andere. Welch eine Frage ist das?
Sie wollen mich nicht verstehen, Demokritus. Ich dächte doch, ich hätte Ihnen deutlich genug gesagt, dass ich wissen möchte, ob es wahr sei, dass Sie, weil Sie doch wollen, dass ich es Ihnen unverblümt sage, so nackend gehen, als Sie auf die Welt kommen.
Nackend, nackend, riefen die Abderitinnen alle auf einmal. Da wären sie ja noch unverschämter als die Mädchen in Sparta. Wer wird doch sowas glauben? Sie haben recht, sagte der Naturforscher. Die Weiber der Gymnosophisten sind weniger nackend als die Weiber der Griechen in ihrem vollständigsten Anzuge.
Sie sind von Kopf bis zu den Füßen in ihre Unschuld und in die öffentliche Ehrbarkeit eingehüllt.
Wie meinen Sie denn das?
Kann ich mich noch deutlicher erklären?
Ach, nun verstehe ich Sie. Es soll ein Stich gegen uns sein. Aber Sie scherzen doch wohl nur mit Ihrer Ehrbarkeit und Unschuld. Wenn die Weiber der Gymnosophisten nicht haltbarer gekleidet sind, so müssen sie entweder sehr hässlich oder die Männer sehr frostig sein.
Keines von beiden. Ihre Weiber sind wohlgebildet und ihre Kinder gesund und voller Leben. Ein unverwerfliches Zeugnis zugunsten ihrer Väter deucht mich. Ach, Sie sind ein Liebhaber von Paradoxen, Demokritus, sprach der Matador. Aber Sie werden mich in Ewigkeit nicht überreden, dass die Sitten eines Volkes desto reiner seien, je nackender die Weiber desselben sind. Ach, wenn ich ein so großer Liebhaber der Paradoxen wäre, als man mich beschuldigt, so würde es mir vielleicht nicht schwerfallen, Sie dessen durch Beispiele und Gründe zu überführen. Aber ich bin dem Gebrauch der Gymnosophistinnen nicht günstig genug, um mich zu seinem Verteidiger aufzuwerfen. Auch war meine Meinung gar nicht, das zu sagen, was mich der scharfsinnige Kratylus sagen lässt. Die Weiber der Gymnosophisten schienen mir nur zu beweisen, dass Gewohnheit und Umstände in Gebräuchen dieser Art alles entscheiden. Die spartanischen Töchter, weil sie kurze Röcke, und die am Indus, weil sie gar keine Röcke tragen, sind darum weder unehrbarer noch größerer Gefahr ausgesetzt als diejenigen, die ihre Tugend in 7 Schleier einwickeln. Nicht die Gegenstände, sondern unsere Meinungen von denselben sind die Ursache unordentlicher Leidenschaften. Die Gymnosophisten, welche keinen Teil des menschlichen Körpers für unedler halten als den anderen, sehen ihre Weiber, wiewohl sie bloß in ihr angeborenes Fell gekleidet sind, für ebenso gekleidet an, als die Skythen die ihrigen, wenn sie ein Tigerkatzenfell um die Lenden hangen haben. Ich wünschte nicht, dass Demokritus mit seiner Philosophie so viel über unsere Weiber vermöchte, dass sie sich solche Dinge in den Kopf setzen, sagte ein ehrenfester, steifer Abderit, der mit Pelzwaren handelte. Ich auch nicht, sagte ein Leinwandhändler. Ich wahrlich aber auch nicht, sagte Demokritus, wiewohl ich weder mit Pelzen noch mit Leinwand handle.
Aber eins erlauben Sie mir noch zu sagen,
lispelte die Base, die so gern lebendige Sphinxe gesehen haben möchte.
Sie sind in der ganzen Welt herumgekommen und es soll da viele wunderbare Länder geben, wo alles anders ist als bei uns.
Ich glaube kein Wort davon, murmelte der Ratsherr, indem er wie Homers Jupiter das ambrosische Haar auf seinem weisheitsschwangeren Kopfe schüttelte. Sagen Sie mir doch, in welchem unter all diesen Ländern es Ihnen am besten gefallen hat?
Ach, hey, wie könnte es einem besser gefallen als zu Abdera?
Oh, wir wissen schon, dass dies Ihr Ernst nicht ist. Ohne Komplimente antworteten Sie der jungen Dame, wie Sie denken, sagte der Ratsherr. Sie werden über mich lachen, erwiderte der Philosoph, aber weil Sie es verlangen, schöne Klonarion, so will ich Ihnen die reine Wahrheit sagen. Haben Sie nie von einem Lande gehört, wo die Natur so gut ist, neben Ihren eigenen Verrichtungen auch noch die Arbeit der Menschen auf sich zu nehmen? Von einem Lande, wo ewiger Friede herrscht, wo niemand Knecht und niemand Herr, niemand arm und jedermann reich ist? Wo der Durst nach Gold zu keinem Verbrechen zwingt, weil man das Gold zu nichts gebrauchen kann? Wo eine Sichel ein ebenso unbekanntes Ding ist als ein Schwert? Wo der Fleißige nicht für den Müßiggänger arbeiten muss? Wo es keine Ärzte gibt, weil niemand krank wird? Keine Richter, weil es keine Händel gibt? Keine Händel, weil jedermann zufrieden ist und jedermann zufrieden ist, weil jedermann alles hat,
was er nur wünschen kann? Mit einem Wort von einem Lande, wo alle Menschen so fromm wie die Lämmer und so glücklich wie die Götter sind? Haben Sie nie von einem solchen Lande gehört?
Nicht, dass ich mich erinnerte.
Dies nenne ich ein Land, Clunarion. Es ist nie zu warm und nie zu kalt, nie zu nass und nie zu trocken. Frühling und Herbst regieren dort nicht wechselweise, sondern wie in den Gärten des Alcyonus zugleich in ewiger Eintracht. Berge und Täler, Wälder und Auen sind von allem angefüllt, was des Menschen Herz gelüsten kann. Aber nicht etwa, dass die Leute sich die Mühe geben müssten, die Hasen zu jagen, die Vögel oder Fische zu fangen und die Früchte zu pflücken, die sie essen wollen. Oder dass sie die Gemächlichkeiten, deren sie genießen, erst mit vielem Ungemach erkaufen müssten. Nein, alles macht sich davon selbst. Die Rebhühner und Schnepfen fliegen einem gespickt und gebraten in den Mund und bitten demütig, dass man sie essen möchte. Fische von allen Arten schwimmen gekocht in den Teichen von allen möglichen Brühen, deren Ufer immer voll Austern, Krebse, Pastete, Schinken und Ochsenzungen liegen. Hasen und Rehböcke kommen freiwillig herbeigelaufen, streifen sich das Fell über die Ohren, stecken sich an den Bratspieß und legen sich, wenn sie gar sind, von selbst in die Schüssel. Allenthalben stehen Tische, die sich selbst decken, und weich gepolsterte Ruhebettchen laden allenthalben zum Ausruhen vom Nichtstun und zu angenehmen Ermüdungen ein. Neben denselben rauschen kleine Bäche von Milch und Honig, von zyprischem Wein, Zitronenwasser und anderen angenehmen Getränken. Und über sie her wölben sich mit Rosen und Jasmin untermengt Stauden voller Becher und Gläser, die sich, so oft sie ausgetrunken werden, gleich von selbst wieder anfüllen. Auch gibt es da Bäume, die statt der Früchte kleine Pastetchen, Bratwürste, Mandelkrapfen und Buttersemmeln tragen. Andere, die an allen Ästen mit Geigen, Harfen, Zittern, Flöten und Waldhörnern behangen sind, welche von sich selbst das angenehmste Konzert machen, das man überhaupt nur hören kann. Die glücklichen Menschen, nachdem sie den wärmeren Teil des Tages verschlafen und den Abend vertanzt, versungen und verscherzt haben, erfrischen sich dann in kühlen, marmornen Bädern, wo sie von unsichtbaren Händen sanft gerieben, mit feinem Byssus, der sich selbst gesponnen und gewebt hat, abgetrocknet, und mit den kostbarsten Essenzen, die aus den Abendwolken wie feuchter Duft heruntertauen, eingebalsamt werden. Dann legen sie sich auf schwellenden Polstern um volle Tafeln her und essen und trinken und lachen, singen und tändeln und küssen die ganze Nacht durch, die ein ewiger Vollmond zum sanften Tag macht. Und, was noch das Angenehmste ist, ach, wo gehen Sie, Herr Demokritus, Sie halten mich zum Besten. Was Sie mir da erzählen, ist ja das Märchen vom Schlaraffenlande, das ich tausendmal von meiner Amme gehört habe, als ich noch ein kleines Mädchen war. Aber Sie finden doch auch, Clunarion, dass ich's gut mit diesem Lande leben müsste. Merken Sie denn nicht, dass unter allem diesem eine geheime Bedeutung verborgen ist? Sagte der weise Ratmann. Vermutlich eine Satire auf gewisse Philosophen, welche das höchste Gut in der Wollust suchen. Schlecht geraten, Herr Anzer, dachte Demokritus. Ich erinnere mich, in den Amphiktyonen des Teleklides eine ähnliche Beschreibung des goldenen Alters gelesen zu haben, sagte Frau Salabanda. Das Land, das ich der schönen Klonarion beschrieb, sprach der Naturforscher, ist keine Satyre. Es ist das Land, in welches von jedem Dutzend unter euch weisen Leuten 12 sich im Herzen hineinwünschen und nach Möglichkeit hineinarbeiten und in welches uns eure abderitischen Sittenlehrer hineindeklamieren wollen, wenn anders ihre Deklamationen irgendeinen Sinn haben. Ich möchte wohl wissen, wie Sie dies verstehen, sagte der Ratsherr, der vermög einer vieljährigen Gewohnheit, nur mit halben Ohren zu hören und sein Votum im Rat schlummernd von sich zu geben, nicht gern die Mühe nahm, eine Sache lange nachzudenken. »Sie lieben eine starke Beleuchtung, wie ich sehe, Herr Ratsmeister«, erwiderte Demokritus, »aber zu viel Licht ist zum Sehen ebenso unbequem als zu wenig. Hell dunkel ist, deucht mich gerade so viel Licht, als man gebraucht, um weder zu viel noch zu wenig zu sehen. Ich setze zum Voraus, dass Sie überhaupt sehen können. Denn wenn dies nicht so wäre, so begreifen Sie wohl, dass wir beim Licht von 10.000 Sonnen nicht besser sehen würden als beim Schein eines Feuerwurms. Sie sprechen von Feuerwürmern?« sagte der Ratsherr, indem er bei dem Worte Feuerwurm aus einer Art von Seelenschlummer erwachte, in welchem er über dem Gaffen nach Salamanders Busen, während das Demokritus redete, gefallen war. »Ich dachte, wir sprechen von den Moralisten.« »Von Moralisten oder Feuerwürmern, wie es Ihnen beliebt«, versetzte Demokritus. »Was ich sagen wollte, um Ihnen die Sache, wovon wir sprechen, deutlich zu machen, war dies. Ein Land, wo ewiger Friede herrscht und wo alle Menschen in gleichem Grade frei und glücklich sind, wo das Gute nicht mit dem Bösen vermischt ist, Schmerz nicht an Wollust und Tugend nicht an Untugend grenzt, wo lauter Schönheit, lauter Ordnung, lauter Harmonie ist. Mit einem Wort, ein Land, wie eure Moralisten den ganzen Erdboden haben wollen, ist entweder ein Land, wo die Leute keinen Magen haben und keinen Unterleib haben, oder es muss schlechterdings das Land sein, das uns Teleklides schildert, aus dessen Amphyktyonen ich, wie die schöne Salabanda es wohl bemerkt hat, meine Beschreibungen genommen habe. Vollkommene Gleichheit, vollkommene Zufriedenheit mit dem Gegenwärtigen, immerwährende Eintracht. Kurz, die saturnischen Zeiten, wo man keine Könige, keine Priester, keine Soldaten, keine Ratsherren, keine Moralisten, keine Schneiderköche, keine Ärzte, keine Scharfrichter braucht, sind nur in dem Lande möglich, wo einem die Rebhühner gebraten in den Mund fliegen. Oder, welches ungefähr ebenso viel sagen will, wo man keine Bedürfnisse hat. Dies ist, wie mich deucht, so klar, dass es demjenigen, dem es dunkel ist, durch alles Licht im Feuerhimmel nicht klarer gemacht werden könnte. Gleichwohl ärgern sich eure Moralisten darüber, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und wenn der ehrliche Philosoph, der die Ursachen weiß, warum sie nicht anders sein kann, den Ärger dieser Herren lächerlich findet, so begegnen sie ihm, als ob er ein Feind der Götter und der Menschen wäre, welches zwar an sich selbst noch lächerlicher ist, aber zuweilen da, wo die milzsüchtigen Herren den Meister spielen, einen ziemlich tragischen Ausgang nimmt.
»Aber was wollen Sie denn, dass die Moralisten tun sollen?« »Sie sollten die Natur erst ein wenig kennenlernen, ehe sie sich einfallen lassen, es besser zu wissen als Sie. Verträglich und duldsam gegen die Unarten der Menschen sein, welche die ihrigen dulden müssen, durch Beispiele bessern, statt durch frostiges Gewäsch zu ermüden oder durch Schmähreden womöglich zu erbittern. Keine Wirkungen fordern, wovon die Ursachen noch nicht da sind. Und nicht verlangen, dass wir die Spitze eines Berges erreicht haben sollen, ehe wir überhaupt hinaufgestiegen sind.«
»Na, so unsinnig wird doch niemand sein«, sagte der Abderiten einer.
So unsinnig sind 9/10 der Gesetzgeber, Projektmacher, Schulmeister und Weltverbesserer auf dem ganzen Erdenrund alle Tage, sagte Demokritus. Die zeitverkürzende Gesellschaft, welche die Laune des Naturforschers unerträglich zu finden anfing, begab sich nun wieder nach Hause und dahlte unterwegs beim Glanz des Abendsterns und einer schönen Dämmerung von Sphinxen, Einhörnern, Gymnosophisten und Schlaraffenländern und so viel Mannigfaltigkeit auch unter allen den Albernheiten, welche gesagt wurden, herrschte. So stimmten doch alle darin überein, dass Demokritus ein wunderlicher, einbildischer, überkluger, tadelsüchtiger, wie wohl bei allem denn ein ganz kurzweiliger Sonderling sei.
Sein Wein ist das Beste, was man bei ihm findet, sagte der Ratsherr.
Gütiger Anubis, dachte Demokritus, da er wieder allein war, was man nicht mit diesen Abderiten reden muss, um sich die Zeit von ihnen vertreiben zu lassen.
Sie hörten Geschichte der Abderiten. 10. Kapitel. Demokritus zieht sich aufs Land zurück und wird von den Abderiten fleißig besucht und allerlei Raritäten und eine Unterredung vom Schlaraffenlande der Sittenlehrer. Sprecher Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.